So, ich hoffe, wunderbar, ihr könnt mich hören. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Schön, euch zu sehen. Bei einem Buch würde ich jetzt sagen, Vorwort. 2, 3 Sätze vorneweg. Ich habe im Sommer letzten Jahres einen Segelkurs in Norddeutschland gemacht. Ich bin eine absolute Landratte, habe noch nie irgendwie was mit dem Boot zu tun gehabt. Ein Freund kam zu mir und sagte, Mensch, ich suche jemanden, der mit mir segeln lernt. Sage ich, ja, okay, wie schlimm soll es schon sein, mache ich. In diesem Segelkurs gab es ein interessantes pädagogisches Konzept. Die Lehrer haben gesagt, je öfter du kenterst, umso besser. Also wurden wir von Tag 1 auf Boote geschickt, raus auf so ein Zwischenahner Meer, ne, so ein größerer See. Und dann hieß es, mach mal. Und die ersten Tage war das richtig schön. Wenig Wind, wir konnten echt gut lernen, haben gemerkt, was passiert, wenn ich an der Leine ziehe, was passiert hier mit dem Segel, was ist vorne mit der Fock und sonst was. Ganz spannend. Und dann kam so Mitte der Woche, eine Woche dauerte der Kurs, kam ein richtiger starker Wind auf. Und dann hatten wir 2, 3 Tage richtig norddeutsch steife Brise und plötzlich war dieses Segeln so ganz, ganz anders. Und du merkst, was passiert, wenn dieser Wind, diese Urgewalt in das Segel greift, wenn das Boot sich so neigt, dass du denkst, oh, das muss jetzt kippen und du fühlst so wirklich dieses Ausgeliefertsein von Naturgewalten, Wahnsinn. Und wir reden davon, wir haben eine Schutzweste an, ne? Da ist irgendwie ein Boot in der Mitte und trotzdem, das ist total real. So, und die Erfahrenen unter euch ahnen schon, worauf das hinausläuft. Ich habe euch auch ein bekanntes Wort mitgebracht. Du hast Römer 1 genannt. Ich habe euch ein bekanntes Wort mitgebracht. In dem Risiko, dass wir alle erstmal so eine Reaktion haben. A, Stillung des Sturms, Petrus, Jesus auf dem See. Das ist die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe. Haben wir alle 100-mal gehört. Ich würde euch trotzdem bitten, auf eine Sache zu achten, die ganz am Ende kommen wird. Weil für diesen Vers, für dieses Ende habe ich dieses Thema heute ausgewählt. Ich habe es mir nicht leicht gemacht, habe echt gerungen. Soll es das sein, soll es das nicht sein? Aber ich bin der festen Überzeugung, das ist etwas, was für mein Leben gerade wichtig ist. Und vielleicht ist der ein oder andere da, der sagt auch, ich habe da eine Baustelle, ich habe da etwas, was mich gerade umtreibt. Insofern würde ich euch einmal gerne den Bibeltext vorlesen. Wer mitlesen möchte, steht in Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und damit es die richtige Übersetzung ist, muss ich hier einmal parallel lesen. Gleich darauf drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir, Herr. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich würde euch gerne in 3 Punkten durch diesen Text leiten. Und Schwerpunkt, das, weswegen ich mitgebracht habe, liegt im 3. Punkt. Wenn wir anfangen, Vers 22, vielleicht, genau, Wilfried, geh einmal vorweg. Ich habe versucht, immer die Verse, bei denen ich bin, so herauszuheben, dass ihr ein Stück weit mitlesen könnt. Dann sehen wir, dass Jesus die Jünger mit dem Boot schon mal vorausschickt und er später nachkommen will. Die Jünger denken sich nichts, sie fahren los und kommen in einen bösen Sturm. Und das war sicher unheimlich. Wir haben hier Fischer, die sind erfahren, die kennen Stürme, die wissen, wie man damit umgeht. Und trotzdem, sie rudern so gut, wie sie können, aber sie kommen gegen diesen Wind, kommen sie nicht an. Das Boot war weit draußen auf dem See und es machte ihnen schwer zu schaffen, steht da. Sie kamen in Not. Ist direkt am Anfang, fällt mir auf in dem Text. Guck mal. Die Jünger machen genau das, was Jesus gesagt hat. Fahr schon mal voraus. Also, Jesus hat sie bewusst vorausgeschickt. Er hat sie bewusst vorausgeschickt in eine Situation, die sie an ihre Grenzen bringen wird. Sie haben genau das gemacht, was Jesus gesagt hat, und trotzdem, sie kommen an ihre Grenzen. Sie hatten also Angst, unterzugehen. Sie hatten Angst, von mir aus über Bord gespült zu werden. Das ist eine Situation, die man wirklich keinem wünscht, wo man mit eigener Kraft nicht weiterkommt und an seine Grenzen kommt. Wenn man so darüber nachdenkt, das sind Situationen, die haben wir vielleicht auch. Nicht in einem Boot, die allermeisten von uns. Wir werden nicht drohen zu kentern, aber Arbeit, Familie, Kinder, Krankheit, Sorge, Last. Wir haben Situationen, wo wir aus eigener Kraft eigentlich gar nicht weiterkommen. Wo wir kämpfen gegen Wind, gegen Sturm, gegen Wellen und merken irgendwie, ah, mit dem, was wir machen, gibt das hier keinen. Und in dieser Situation hier greift Gott ein. Anders. Anders als die Jünger das vermutet hatten. Und das hat dazu geführt, dass sie zunächst noch mal mehr Angst hatten. Wenn ihr in den Vers 25, 26 hineinschaut, 25 im letzten Viertel der Nacht, also zwischen 3 und 6 Uhr von mir aus, dann wenn die Nacht so mit am tiefsten ist, wenn es ganz dunkel ist, wenn die Jünger völlig erschöpft sind, durchnässt sind, keine Kraft, keinen Mut mehr haben, da kommt Jesus über dem Wasser oder auf dem Wasser zu ihnen. Da sehen sie, die Jünger, einen Mann auf dem Wasser. Es ist, Vers 26, es ist ein Gespenst, rufen sie. Ist das ein Gespenst? Das sind erfahrene Fischer, das sind harte Kerle, das sind ganze Kerle. Und plötzlich trotzdem haben sie diese Angst davor, was kommt da? Kommt da ein Gespenst? Kleine Randbemerkung, es gibt eine Statistik, in Deutschland jeder fünfte Erwachsene hat Angst vor Gespenstern. Insofern vielleicht auch unsere Fischer. Ich habe mich gefragt, was ist das, was steht da? Da steht im Griechischen das Wort Phantasma, das bedeutet, ich muss es ablesen, Erscheinung, Halluzination, Gespenst, Geist, Phantom. Und jetzt stellt euch das vor, mitten in der Nacht, kein Ausweg, du denkst, vielleicht stirbst du, vielleicht überlebst du das nicht, vielleicht kommst du hier nicht raus. Und dann siehst du diese Erscheinung und die Reaktion, ob Erwachsener, ob Kind, ist, glaube ich, die gleiche, da kommen Urängste hoch, da ist irgendwas. Muss gar nicht rational nachvollziehbar sein, da kommen Urängste hoch. Jetzt wieder zu euch, zu mir. Wenn wir mit Wellen kämpfen, wenn wir mit Sturm kämpfen, dann kennen wir das auch. Da sind plötzlich Urängste da. Da spielen sich Filme ab vor unseren Augen. Was könnte alles passieren? Wie geht das aus? Insofern, unsere Fischer sehen hier das Gespenst und ich mag es ihnen gar nicht vorwerfen oder irgendwie darüber urteilen. Jetzt kann man sich fragen, was wollte Jesus machen? Wollte Jesus die erschrecken? Nö, sicherlich nicht. Passt nicht in unser Bild von Jesus. Die spannendere Frage ist, wollt ihr ihnen zu Hilfe kommen? Ehrlich gesagt würde ich auch da ein Fragezeichen hintermachen. Wir haben die parallele Geschichte in Markus 6, wo auch die Stillung des Sturms hier und Petrus auf dem See erzählt wird. Und da war Jesus schon an dem Boot vorbeigelaufen und kam dann wieder zurück. Also er wollte wohl einfach nur zum anderen Ufer. Also ob Jesus jetzt hier zu Hilfe eilen wollte oder was er wollte, wissen wir nicht. Klar ist, helfen hätte er auch vom Ufer aus können. Helfen hätte er auf andere Seite können. Aber er macht etwas und ich glaube, da nähern wir uns dem Grund in Anführungszeichen, warum Jesus über das Wasser, übernatürlich, durch Sturm und Wind, im tiefsten Punkt der Nacht zu ihnen kommt. Er rüttelt sie auf. Er bricht in ihre Welt rein. Unerwartet, unvorbereitet und vielleicht auch unheimlich. Gott zeigt sich in der Welt. Er ist da und er macht einen Unterschied. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Vielleicht hätten es die Jünger aus eigener Kraft geschafft, kommt das Tageslicht irgendwann, dann sieht es vielleicht gar nicht mehr so schlimm aus, vielleicht hätte sich der Sturm gelegt, wissen wir alles nicht. Vielleicht wären sie untergegangen. Aber Gottes Plan war an der Stelle, ich komme auf dem Wasser zu den Jüngern, ich riskiere, dass ich sie in die Situation geschickt habe, wo ich ihr Weltbild erschüttere, wo ich ihnen Urängste einjage. Ich mache das, um ihnen zu begegnen, um diesen ganzen Kontrast zu haben. Realität, was habe ich da? Wind und Wellen und dann auch noch was ganz Übernatürliches, etwas ganz Ungeheuerliches. Vielleicht kommt Gott nicht so dramatisch und so ungeheuerlich in deine Welt, in deine Stürme, in deine Wellen hinein. Aber oftmals haben wir das. Da passiert irgendetwas und wir zeigen die Finger und wir zeigen mit dem Finger drauf und sagen, das ist Gott, das ist Gottes Wirken. So ganz anders als die Welt, so ganz anders wie die Wellen und das um uns herum. Und was sagt er? Achtet mal auf die Worte, die er sagt, Vers 27, fasst Mut, ich bin's. Da haben wir wieder dieses Ich-Bin-Wort. Ne? Er sagt schon direkt mit der ersten Ansprache, stellt er klar, ich bin Gott. Ich bin der Ich Bin, sagt Gott im Alten Testament. Also Identität statt Erklärung. Ich bin das, mach dir keine Sorgen. Jesus sagt nicht, warum komme ich mitten in der Nacht auf dem Wasser zu dir. Er sagt aber, ich bin es. Und das muss den Jüngern reichen. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Den habe ich genannt, haltet die Augen offen. Petrus begreift in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit sehr schnell, wen er da vor sich hat. Wenn wir ein bisschen vorspulen in der Bibel, zwei Kapitel später, ist Petrus der bekennt auf die Frage, wer denkt ihr denn, dass ich bin? Du bist der Christus, der lebendige Sohn Gottes. Dieser Simon Petrus hat jetzt schon eine Ahnung, wen er da vor sich hat. Lass uns in die Verse 28 bis 32 gucken. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt nur dieses eine Wort. Komm. In dieser Vorahnung, Vers 28, die Petrus da hat, wer ihm da entgegenkommt und wer dieser Jesus ist, mit dem er unterwegs ist, kommt er auf eine aberwitzige Idee, auf die wäre ich in 1000 Jahren nicht gekommen. Er ist mitten im Sturm und glaubt mir, mitten im Sturm, selbst mit Rettungsweste und nur auf dieser Pfütze zwischen einer Meer, war ich total froh, in diesem Boot zu sein und nicht draußen. Wir mussten auch Kenterübungen machen, wir mussten auch über Bord gehen und sowas. Das sind alles Dinge, die mit dazugehörten. Aber hier freiwillig zu sagen, sag mir das, dann komme ich aus dem Boot raus, dann komme ich dir entgegen. Wow, Wahnsinn. Man ist schnell dabei, über Petrus den Stab zu brechen. Ne? Oftmals schießt er übers Ziel hinaus, aber der hatte auch Mut. Ne? Der hatte auch wirklich, wirklich Power. Petrus sagt aber nicht, ach, ich komme zu dir, gar kein Problem. Petrus sagt was anderes. Petrus erkennt seine eigene Position. Er weiß, aus eigener Kraft über dieses Wasser laufen, das wird niemals klappen. Das kann nicht funktionieren, dann ertrinke ich. Also bittet er um einen Befehl. Wenn wir wieder ins Griechische reingucken, das, was da steht, Herr, wenn du es bist, Vers 28, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dieses Wörtchen im griechischen Befehl ist tatsächlich der Befehl eines militärischen Führers. Eine Anordnung, ein Zack, Zack. Du sagst und ich mache. Das ist was anderes als ich gehe raus und sage, ich kann es aus eigener Kraft. Ich mache, wenn du das sagst. Petrus erkennt, dass hier Gottes Gegenwart in diese Welt hineinbricht, ganz übernatürlich, ganz vielleicht erschreckend, ganz aufwühlend, und er erkennt Naturgesetze, meine Erfahrungen, meine große Erfahrung als Fischer, das zählt hier alles nicht mehr, denn da kommt was Neues, da kommt jemand, der außerhalb von Raum, Zeit, Naturgesetzen steht. Und wenn der sagt, ich kann das, dann kann ich das. Man könnte jetzt total viel über diese Geschichte mit Petrus erzählen. Das ist etwas, was ihr bestimmt auch schon in vielen Predigten gehört habt. An der Stelle bremsen wir uns und sagen, so spannend diese Geschichte ist, die lassen wir jetzt an der Stelle sein. Wir wissen, wie es weitergeht. Er geht unter. Er geht unter, sobald er seinen Blick von Jesus nimmt. Vers 30. Gab mal ein altes ist gut, bisschen mehr als 20 Jahre alt, vielleicht kennt jemand noch die Band Audio Adrenaline, hieß die, Audio Adrenaline geschrieben. Das war, als ich zum Glauben gekommen bin, hatte die so einen Song in der christlichen Szene. Simon Peter, if you keep your eyes on Jesus, you can walk on water. Simon Petrus, wenn du deinen Blick auf Jesus hältst, dann kannst du über Wasser gehen. Und als ich jung im Glauben war, das war so eine der ersten christlichen CDs, die ich hatte. Ich habe das 1000 Mal gehört und habe das total verinnerlicht. Also er wendet den Blick ab, er wendet den Blick auf die Wellen, Vers 30, und er geht unter. Lassen wir die Geschichte an der Stelle, wie sie ist. Petrus sinkt, Jesus rettet ihn, Vers 31. Sie steigen ins Boot. Es peitscht vielleicht immer noch der Wind. In der Angst der Jünger erkennen viele vielleicht immer noch nicht, wer ist dieser Jesus. Viele verstehen nicht, was ist das für eine Situation. Wir haben doch getan, was Jesus wollte, dann kommen wir in diesen Sturm und jetzt erschreckt er uns, erschüttert uns in unserem Grundvertrauen und kommt auf dem Wasser zu uns. Was passiert? Beide sind im Boot. Vers 32, dann stiegen beide ins Boot und jetzt ist die Bibel, hier ist wieder kein Wort zu viel, und der Wind legte sich. Und der Wind legte sich. Die Bibel beschreibt nicht, wie Jesus das gemacht hat, dass er den Sturm gestillt hat. Das steht außer Frage. Das war Jesus. Das war Jesus. Das war sein Eingreifen. Ein Sturm ist nicht von jetzt auf gleich in einer Sekunde vorbei. Jesus stillt den Sturm. Wir haben ein paar Kapitel vorher, Matthäus 6, haben wir die erste Stillung des Sturms. Da stellt sich Jesus hin und sagt, still. Und wenn man sich das so vorstellt, wie in so einem Film, da steht Jesus mitten in diesen Wellen und gebietet dem Sturm, still zu sein. So hat er es gemacht. Vielleicht hat er es hier so gemacht, die Bibel berichtet es nicht. Wichtig ist, Jesus greift ein. Jesus kommt, erster Punkt war das, in diese Situation rein, in die Wellen, in den Sturm, in die Todesangst, kommt rein, verstärkt vielleicht diese Angst nochmal, weil er so gewaltig, so anders, so unvorhersehbar ist, und jetzt greift er nochmal ein und beendet die Situation. Mein Appell ist, und das ist etwas, was ich mir predigen muss, halte die Augen offen. Halte die Augen offen dafür, dass Gott mit Vollmacht, mit Gewalt, mit Wunderbarem, mit Großartigem in unsere Welt hineinbricht. Anders als wir es erwarten, so dass es uns vielleicht auch Angst macht, aber das ist Gott. Gott kann das genauso. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist für mich der zentrale Aufhänger gewesen dieser Predigt. Was machen die Jünger jetzt? Von den 1000 Möglichkeiten, die du gehabt hättest, in dem Augenblick zu reagieren, was hättest du selbst gemacht in dem Boot? Wärst du erleichtert gewesen, hättest dich erstmal über Bord gehängt und versucht, ein bisschen den Magen wieder unter Kontrolle zu bekommen, hättest gebetet, hättest mit deinem Nachbarn gesprochen, was auch immer. Was die Jünger hier machen, ist was ganz anderes. Es ist ein einziger Vers, in dem es um die Reaktion der Jünger geht, ein einziger Vers, der in den Parallelstellen bei Markus oder Johannes nicht steht, der aber hier bei Matthäus berichtet wird. Und dieser Vers, merke ich, erwischt mich an einer Stelle, an der er mir etwas sagen muss, an der ich arbeiten muss. Vers 33. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Sie fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Verstehen die Jünger die Situation vollkommen? Verstehen die Jünger, warum Jesus in der Nacht übers Wasser zu ihnen kommt? Verstehen die Jünger, warum, wenn sie doch Jesu Befehl befolgt haben, überhaupt in diese Situation reinkommen? Kann man das verstehen? Nein, es geht nicht um Verstehen. Es geht nicht darum, dass die Jünger niederfallen, weil sie auf einer intellektuellen Ebene begreifen, wer das ist. Es geht auch nicht darum, dass sie das aus einer reinen Gefühlsduseligkeit machen und sagen, oh danke, du hast mich gerettet. Sondern ich glaube, in dem Augenblick bricht Erkenntnis. Bricht Erkenntnis über dieses Boot und diese Jünger ein. Das, was hier passiert, ist so außerhalb von unserem Erfahrungsschatz, das ist so was anderes als die Wellen, der Sturm, die Bedrohung, die Angst. Jetzt kommt Jesus mit seiner Macht und eine Konsequenz, die sich daran knüpft, eine Reaktion, ist die Erkenntnis, das ist Gott, das ist Gottes Sohn. Ohne alles zu verstehen, ohne alles nachzuvollziehen, ohne vorhersagen zu können, was macht er jetzt als nächstes? Das finde ich ist immer was, wenn ich in die Bibel gucke. Ich lese das Evangelium, ich lese es zum 100. Mal. Ich könnte dir, wenn ich das zum ersten Mal lese, nicht sagen, was würde Jesus jetzt als nächstes machen und wie er reagiert auf die Situation. Das kann ich nicht. Aber ich erkenne Gottes Sohn in diesem Evangelium. Und das ist die Reaktion. Sie bekennen, du bist, Vers 32, 33, du bist wirklich Gottes Sohn. Bei der ersten Sturmstillung haben sich die Jünger untereinander noch gefragt, wer ist dieser Mann, dem Sturm und Wellen gehorchen? Jetzt sind wir beim zweiten Mal, jetzt hat Jesus noch weiter bewiesen, gezeigt, ihre Welt erschüttert, wer er ist. Jetzt erkennen sie, du bist Gottes Sohn. Sie erkennen Christus und das führt zur Anbetung. Weg von der Geschichte, zurück zu uns. Gott greift in unser Leben ein. Manchmal dramatisch, manchmal wunderbar, manchmal subtil und ganz leise, dass wir es nicht mitbekommen. Er macht es ganz anders, als wir es haben. Wir haben in der Familie aktuell eine Zeit, ich habe ein Kind, das krank ist, wo wir auf Wunder angewiesen sind, wo wir tatsächlich darauf angewiesen sind, zu glauben, das muss Jesus machen. Und das erleben wir, aber ganz anders und mit viel Zerbruch und mit viel Last und mit viel Tränen, aber wir erleben das, dass Gott da am Werk ist. Und da muss ich mich selbst fragen, wozu führt mich das jetzt? Führt mich das jetzt dazu zu sagen, ach, nochmal Glück gehabt, alles gut gelaufen oder sowas? Nein, das muss mich in die Anbetung führen, wie es damals die Jünger in die Anbetung geführt hat. Vielleicht ist das bei dir das Gleiche. Hast du Heilung erfahren? Hast du eine Beziehung erlebt, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit gekittet wurde? Hast du Zerbruch mit deinen Kindern, mit deinen Geschwistern gehabt und merkst, da passiert etwas? Das ist von oben. Das ist was ganz anderes. Das ist nichts, was wir machen können, sondern da ist Christus, der heilt und versorgt. Da ist Christus, der mit seiner Andersartigkeit in unsere Welt hineinbricht und seine Macht, seine Liebe verströmt. Abhängigkeiten. Dinge, die dich runterziehen. Vielleicht Dinge, die in die dunkle Seite hineingehen, die dich belasten in deinem Leben. Christus kann das wegnehmen. Christus kann ganz gewaltig, ganz fundamental neu machen. Gott versorgt. Ich muss mich immer wieder dazu zwingen, das Leben, die Umstände wie es einem geht, nicht selbstverständlich zu nehmen. Ich wette, das geht euch ähnlich. Für viele Menschen ist ein Leben wie, ich sage das jetzt einfach mal, wir es führen, mit allen Tiefschlägen, mit allen Verletzungen, mit allem Auf und Abs, was wir haben, nicht so selbstverständlich. Wir haben es eben in der Moderation gehört, viele Gottesdienste müssen im Verborgenen stattfinden, weil Geschwister verfolgt werden, weil Menschen in andere Situationen, in Kriegen sind, in Hungerszeiten sind. Damit verglichen kann ich ganz viel Gottes wunderbares Eingreifen um mich herum erkennen. In Beziehungen, in Versorgungen, in einem Leben, was bis hierhin zumindest in Frieden stattfinden durfte. Das ist ein Geschenk. Das ist etwas, was mich zur Anbetung führen muss. Gebet fällt den meisten Leuten nicht leicht. Wir hatten das als Jahresthema in der Gemeinde, Gebet, und haben versucht zu realisieren, was sind Quellen für Gebet, was führt mich ins Gebet, wie kann ich beten lernen, in Anführungszeichen. Und zwar, und da muss ich mich ein Stück weit offenbaren, nicht als Wunschliste. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Ich habe häufig meine Nöte, meine Dinge vor Augen und bringe die vor Gott. Nicht nur, ich danke auch dafür, ne? Ich danke, ich bete an. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann irgendwo tief in mir geht es vor allem um mich. Dann stehe ich im Mittelpunkt. Wenn ich in die Psalmen schaue, in das Gebetsbuch im Alten Testament der Israeliten, da ist so viel Anbetung drin. Da ist so viel Liebe zu Gott und Liebe zu seinem Gesetz drin, dass ich mich manchmal fast schäme, wenn ich das lese. In meinem eigenen Gebetsleben findet das häufig nicht statt. Da dreht sich, wie gesagt, mehr um mich. Daran arbeite ich. Ich habe für mich eine kleine Möglichkeit gefunden. Ich fahre morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit. Jetzt auch im Winter, als da Schnee lag und so, muss ich halt langsam fahren, aber das ging. Wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann habe ich einen Arbeitsweg von ungefähr 20 Minuten mit dem Fahrrad. Dann fahre ich durch Felder und an so einem Naturschutzgebiet vorbei. Das ist ein Ort, wo Leute sonst Urlaub machen können. So schön ist das. Und ich zwinge mich dazu, Gottes wunderbare Welt zu sehen. Zu sehen, wie gut hat er es gemacht. Zu sehen, wie greift Gott in unsere Welt ein. Was schenkt er mir? Und das führt mich morgens, das habe ich mir so vorgenommen, es führt mich morgens in die Anbetung. Ich habe sonst auf dem Fahrrad gerne Kopfhörer einmal drin, höre einen Podcast oder sowas. Ne, morgens bewusst versuche ich das nicht zu machen. Ich bete an, ich danke dem Herrn für das Wunderbare, was er macht, für das großartige Eingreifen in mein Leben, in meine Situation. Das ist etwas, was mir hilft, in die Anbetung zu kommen. Vielleicht ist das für dich genauso dran, dass du siehst, Gott ist so anders, als wir ihn gerne uns vorstellen würden. Gott lässt sich in keine Kategorie stellen, Gott lässt sich nicht vorhersagen. Ich muss es nicht verstehen. Das muss ich mir immer wieder sagen. Ich muss es nicht verstehen auf dieser Seite des Lebens, was passiert. Ich werde Gott nicht verstehen. Ich gucke in die Evangelien und ich verstehe an manchen Situationen Jesus nicht. Aber ich erkenne ihn. Ich erkenne ihn als den Herrn und dann ist meine Reaktion darauf Anbetung. Gott ist nicht der oder nicht nur der dafür da ist, unsere Stürme zu stillen. Er führt uns nicht um jeden Sturm herum. Das wäre schön, ne? Wenn wir so ein Vollkasko-Leben hätten. Das haben wir nicht. Manchmal führt er uns auch mitten in den Sturm, wie in unserem Beispiel die Jünger. Wir müssen nicht alles verstehen. Es genügt, seine Hand zu erkennen. Es genügt anzuerkennen, du bist der Christus. Du bist der Sohn Gottes. Du bist so anders als ich. Und unsere Reaktion darauf ist die Anbetung. Mir waren heute 3 Punkte wichtig. Gott zeigt sich in der Welt. Er wird sich auch in deiner Welt zeigen. Wir müssen ihn erkennen. Wir müssen die Augen aufhalten. Wir können vieles für normal nehmen und sagen, oh, ist einfach so, ist Glück, Zufall, was weiß ich. Es ist Gott, der übernatürlich eingreift, mit Sicherheit auch in deinem Leben. Und meine Reaktion darauf, meine Reaktion darauf ist nicht annehmen und sagen, ist so, sondern anbeten und sagen, jawohl, danke Christus, dass du da bist. Amen.